SRF 2 Kultur.
In den letzten Monaten verging kaum ein Tag, da nicht mindestens eine Agenturmeldung über Homosexualität bei uns einging. Da wurde nicht nur sachlich diskutiert über das Für oder Wider einer Homo-Ehe, nein, da wurde es auch handgreiflich. Von Gewaltakten an Homosexuellen wurde berichtet, von steinewerfenden orthodoxen Priestern in Moskau, Riga oder Tiflis. Der georgische Patriarch Ilja nannte Homosexualität eine Abnormität und Krankheit. Und in Russland demonstrieren Priester zusammen mit Rechtsradikalen. Offen gezeigtes Schwulsein bringe das Russentum in Gefahr. Mit Sorge beobachtet das auch Michael Brink-Schröder. Er ist promovierter katholischer Theologe und selbst homosexuell.
Schutz kann man da im Moment gar nicht erwarten, sondern es ist wirklich das Gegenteil. Wann immer es Pride-Demos gibt, hat es in den letzten Jahren in fast allen Ländern Osteuropas Attacken gegeben, und zwar immer von einer Koalition aus rechtsextremen Kräften und christlichen Fundamentalisten. Die arbeiten da Hand in Hand, und da sind dann auch Priester dabei, die mit Steinen werfen, die mit faulen Eiern werfen, die mit Exkrementen werfen. Also das sind ganz üble Erfahrungen.
In den allermeisten Ländern des ehemaligen Ostblocks haben Schwule und Lesben einen schweren Stand. Die Christinnen und Christen unter ihnen haben es doppelt schwer. So hat es mir Lea aus Moldawien erzählt. Als lesbische Frau habe sie in der Kirche keinen Platz.
Church is not the place any LGBT would go freely and openly. Church is not the place to have a minister openly gay. Not to mention women at all.
Die Kirche kein Ort, an dem LGBTs, das ist die englische Abkürzung für Schwule, Lesben, Bi- oder Transsexuelle, sich offen zeigen könnten. Erst recht nicht im Klerus, wo Frauen ohnehin nichts zu suchen haben. Lea, die zierliche und doch kraftvolle junge Frau, kämpft in Moldawien für Menschenrechte. Von der Kirche erfährt sie dabei nur Gegenwind, denn die beiden großen Kirchen in ihrem Land, die russisch und die rumänisch-orthodoxe, seien immer die ersten, die mit homophoben Hasspredigten an die Öffentlichkeit gingen.
Unfortunately, church is the first one to come up with homophobic messages and hate speech in public.
Die moldawischen Kirchen blockieren auch jede Schulreform. Sie verhindern Aufklärungsunterricht und bestimmen den Lehrplan für Religion in ihrem Sinne.
And we don't have sexual education in school, but we do have religion, which is mostly orthodox doctrine. So you can see how church is playing a huge role in public life, in social life and affecting policy and lawmaking.
Der Einfluss der Kirchen auf Politik und Gesellschaft in Osteuropa ist nicht zu unterschätzen. Lea aus Moldawien lernte ich Mitte Mai beim europäischen Treffen christlicher, schwuler, Lesben, Bi- und Transsexueller in Zug kennen. Lea hat mich tief beeindruckt, auch weil sie sich ihren christlichen Glauben nicht austreiben lässt. Dieser Glaube und Jesus, so sagt sie, von dem sei die offizielle, mit dem Staat verbandelte Kirche ohnehin weit entfernt.
Faith has nothing to do with organized religion, and I know the difference, so Jesus was a very radical inclusive person and he taught radical inclusion.
Jesus sei der große Integrierer gewesen, der alle einschloss, gerade auch die Ausgestoßenen. Das tröstet Lea.
He was with the outcast people, so he is a model for me and a hope for the future in Christian communities.
Die lesbische Christin Lea aus Moldawien, sie formuliert ihren Glauben jetzt also ganz individuell, notgedrungen. Aber warum ist die Homophobie nun so stark in osteuropäischen Ländern und Kirchen? Das fragte ich den katholischen Theologen Michael Brink-Schröder. Er ist Co-Präsident des Europäischen Forums christlicher LGBT-Gruppen. Woher kommt nun also die russisch-orthodoxe Homophobie?
Ja, dass es nicht zum Russentum passt, das ist natürlich eine ideologische Aussage. Ich glaube aber, dass die Wurzel in der orthodoxen Kirche liegt. Und das hat auch verschiedene Gründe. Die orthodoxe Kirche wird geleitet von Metropoliten, Patriarchen, die alle Mönche sind. Und das Mönchtum ist auch in der Geschichte des Christentums sehr stark dafür verantwortlich, dass eine positive Bewertung der Sexualität unmöglich gemacht wurde. Also diese monastische Tradition ist eine der wichtigen Wurzeln der Homophobie.
Mit Bibelstellen, die ja auch schnell bei der Hand wären, argumentieren orthodoxe Theologen weniger. In ihren Diskussionen zum Thema ist die Tradition wichtiger.
Innerhalb der orthodoxen Kirche gibt es also auch zwei Lager. Die einen, die sozusagen das Thema verschärfen, und die anderen, die sagen ganz mit der Tradition, Homosexualität ist eine Sünde, ja, aber wir sind alle Sünder und es gibt sehr viele Sünden und es ist nichts besonders Herausragendes. Und man kann im Moment eigentlich froh sein, wenn man an so eine Theologie gerät und nicht an die verschärfte und zugespitzte.
Eine moderne, eine historisch-kritische Wende oder Entmythologisierung, wie wir sie hier in der westlichen Theologie erlebt haben, hat es in den Ostkirchen nie gegeben. Das hat auch mit den langen Jahrzehnten in der Unterdrückung im Kommunismus zu tun.
Orthodoxe Theologie ist ganz darauf konzentriert, zu wiederholen, was in der Theologie der Kirchenväter des Ostens gelehrt wurde und nicht darüber hinauszugehen.
Maßgeblich bleibt also, was einst die Kirchenväter in den ersten Jahrhunderten sagten.
Gregor von Nyssa und Basilius der Große, die sind grundlegend für das orthodoxe Kirchenrecht aus dem 4. Jahrhundert nach Christus bis heute. Also die haben die Grundlagen dafür gelegt und da gibt es schon Kanonis, die sagen, Homosexualität ist eine Sünde und muss mit einer Bußstrafe von mehreren Fastenjahren belegt werden. Und das gilt bis heute. Und das ist allerdings quasi noch die harmlose Linie, weil es gibt eben daneben diese fundamentalistische Strömung, die das apokalyptische Gedankengut hernimmt und sagt, Homosexualität bedeutet, der Untergang Russlands ist nahe und wir dürfen uns da vom Westen das nicht importieren, sondern wir müssen da eine scharfe Grenze ziehen.
Das Apokalyptische stammt wiederum aus dem Neuen Testament. Dort zählt Paulus gewisse sexuelle Praktiken in Lasterkatalogen auf, die meist einfach mit Unzucht summiert werden. Moderne Auslegerinnen weisen darauf hin, dass mit Unzucht meist Ungerechtigkeit gemeint sei. Konkret etwa die sexuelle Ausbeutung und Gewalt an Kindern oder Sklaven. Dass Paulus also gar nicht das vor Augen hatte, was wir heute bei liebevollen Homopartnerschaften erleben. Aber das ist ja nun eben ein moderner Zugang zur Bibel. Michael Brink-Schröder weiter über die Quellen christlicher Homophobie.
Es hat sehr tiefe religionsgeschichtliche Wurzeln, die schon vor dem Neuen Testament liegen, aber durch Paulus besonders katalysiert sind. Und zwar ist die Idee, es gibt ein Zorngericht Gottes, den Weltuntergang, und dieser Weltuntergang wird ausgelöst oder erkennbar an dem Symptom der Homosexualität. Also ich lese den Römerbrief im ersten Kapitel so, dass das quasi die Botschaft von Paulus ist, schaut mal her, hier gibt es überall diese Homosexualität, also ist das Zorngericht Gottes nahe, also braucht ihr ganz dringend die frohe Botschaft des Evangeliums, dass ihr davon gerettet werdet. Und diese apokalyptische Vorstellung, ja, die taucht immer wieder auf in der Geschichte und die ist heute besonders bei evangelikalen Christen verbreitet. Deswegen ist das für sie auch so ein heißes Thema. Überall wittern sie dann den Weltuntergang. Und es ist aber auch in der orthodoxen Kirche ein ganz starkes Motiv geworden, obwohl die eigentlich ja traditionalistisch denken und nicht apokalyptisch. Andererseits in der katholischen Kirche spielt dieses Motiv erstaunlicherweise fast gar keine Rolle.
In Sachen Homophobie bilden sich heute seltsame Koalitionen. Ein Schulterschluss kirchlicher Traditionalisten und politischer Nationalisten ist aktuell auch in Frankreich zu beobachten. Gegen die Homo-Ehe stehen hier traditionelle Katholiken in der Demo plötzlich zusammen mit dem Front National. Die französische Nation würde durch die Homo-Ehe bedroht, argumentieren sie. Wer verteidigt da eigentlich was und wozu? Hat das alles wirklich noch mit christlichen Werten zu tun? Hier bin ich dann doch geneigt, dem zu folgen, was David Siegner jüngst in der NZZ schrieb.
Am Thema der gleichgeschlechtlichen Liebe entzündet sich im Moment eine Art globaler Kulturkampf, der kaum mit den Homosexuellen selbst zu tun hat. Sie sind die Sündenböcke, an denen man ein diffuses Unbehagen ob der sich rasch wandelnden Gesellschaft abreagiert. Wer gegen Homosexuelle hetzt, ist meist auch in anderen Lebensbereichen engstirnig, rechthaberisch und intolerant.
Wie mit Homosexuellen umgegangen wird, das hängt vor allem daran, wo dieses geschieht. Allein der evangelische Sektor gestaltet sich bei der Frage Homosexualität äußerst heterogen. Das reicht von »Alle sind herzlich willkommen, auch lesbische und schwule Paare im Pfarrhaus kein Problem« bis hin zur totalen Verdammnis gleichgeschlechtlich Liebender, in denen Dämonen vermutet werden, die es auszutreiben gelte. Für diese Sendung habe ich auch mit einer evangelisch-methodistischen Pfarrerin gesprochen, und zwar mit Esther Bayer, die in Adliswil, Zürich II ihren Dienst tut. Auch in der methodistischen Weltkirche wird sehr unterschiedlich mit Homosexualität umgegangen. In afrikanischen Gemeinden ist sie ein No-Go. In Adliswil wird sie toleriert, ja als gar nicht so wichtig erachtet. Diese unaufgeregte Haltung zum Thema ist auch gleich der ersten kurzen Antwort von Esther Bayer auf meine erste Frage anzumerken. Ist Homosexualität Sünde?
Nein.
Ich frage das, weil es ja verschiedene Bibelverse gibt, die sagen, du sollst nicht bei einem Manne liegen wie bei einer Frau, so im Levitikus, weil es Bibelstellen von Paulus gibt, der Homosexualität und solche Praktiken aufzählt in so einem Art Sündenkatalog. Bibelstellen, auf die sich viele beziehen, die sagen, dass Homosexualität nicht vereinbar ist mit Christsein. Sie sehen das anders, warum?
Es gibt sehr, sehr viele Bibelstellen zum Leben. So gibt es auch Bibelstellen zur Homosexualität oder vermeintlich zur Homosexualität. Diejenigen im Neuen Testament von Paulus können auch so interpretiert sein, dass es nicht um Homosexualität in unserem Verständnis geht, sondern um Knabenschändung. Wenn ich es so lese mit Knabenschändung, dann hat es mit Homosexualität nichts zu tun. Das Übernehmen von alttestamentlichen Geboten ist ein weites Feld. Wenn wir genau diese übernehmen, müssten wir viele mehr auch übernehmen. Und da lesen die meisten Menschen selektiv.
Zum Beispiel dürfen wir auch keine Krevetten essen und auch keinen Aal.
Oder jedes Flachdachhaus müsste einen Zaun haben.
Bei Paulus ist ja die eine Stelle, Sie haben vorhin erwähnt, eben Knabenschändung. Die andere ist ja auch, dass Sklaven von ihren Paterfamilias in einem römischen Haushalt auch regelmäßig vergewaltigt wurden. Die mussten quasi ihrem Hausherrn zur Verfügung stehen. Und das betraf nicht nur die Sklavinnen, sondern auch die männlichen Sklaven. Und ich habe mir dann überlegt, das muss doch der Greuel gewesen sein, den der Paulus da im Blick hatte.
Grundsätzlich ist der Greuel die Gewalt. Überall ist Gewaltlosigkeit das Oberste in der Beziehung zwischen zwei Menschen.
Wie gehen Sie denn um, wenn Sie nun mit anderen Christinnen und Christen im Gespräch sind, in diesem Thema, die dann aber anders argumentieren? Die sagen, doch, das sind ganz wichtige Vorgaben und das muss unbedingt eingehalten werden. Wie kommen Sie mit denen ins Gespräch?
Also mit Menschen aus den Gemeinden, die kennen meistens die Bibelstellen gar nicht, sondern nur die Lehre, die gepredigt wird oder gelehrt wird. Da ist es relativ einfach. Bei Kolleginnen und Kollegen, die die Bibelstellen natürlich klar kennen, da ist es immer eine Frage des Bibelverständnisses, meistens auch eine Frage, nimmt man es wörtlich, Verbalinspiration oder wie war der Heilige Geist am Werk, als das Bibelbuch zustande kam.
Und da diskutieren Sie dann drüber auch?
Meistens wollen die Leute mit mir nicht diskutieren. Also ich habe selten eine Diskussion auf dieser Ebene.
Das ist aber nicht untypisch. Das ist ein Thema, das sprengt die Kirchengemeinschaft. Also nicht nur eine Kirchgemeinde in sich, sondern sogar die ökumenische Gemeinschaft. Warum ist das so? Warum hat dieses Thema Homosexualität so eine Sprengkraft?
Das kann ich mir auch nicht wirklich erklären. Ich kann mir das höchstens erklären, dass das Thema halt mit Sexualität zu tun hat und die Sexualität auch da wieder einmal völlig überbewertet wird.
Da ist ja irgendwo was los, dass das so trennt, das Thema.
Ja, jetzt, wo die Frauenfrage an vielen Orten vermeintlich ausdiskutiert ist, kommt man auf die Homosexualität. Als nächste Frage. Ein Thema wie geht man um mit Geschiedenen, wie geht man um mit sexuell anders Orientierten, mit Menschen, die nicht ganz der Norm entsprechen. Dabei hätte die Bibel viel mehr Stellen zu Arm und Reich als zur Sexualität. Das sprengt uns aber nicht, interessanterweise. Aber ich habe keine Antwort. Ich bin eine Praktikerin vor Ort. Da geht es mir um die Menschen. Und die meisten Menschen interessiert es nicht wirklich, ob das Gegenüber jetzt homosexuell, bi oder transgender oder wie auch immer ist. Es geht um den Menschen.
Dann geht es auch nicht mehr um Dogmen, sondern da ist jetzt ein konkreter Mensch. Und dann ist das plötzlich nicht mehr so schlimm, in Anführungszeichen, auch bei Ihnen in der methodistischen Gemeinde Adliswil Zürich II, wenn es solche schwulen oder lesbischen Paare gibt?
Ja, also bei uns in der Gemeinde gibt es mehrere schwule und lesbisch empfindende und lebende Menschen. Und sie sind einfach normal. Es kommt einfach nicht darauf an, wie es auch viele gibt, die in Partnerschaft leben, die verheiratet sind, die geschieden sind, und wieder verheiratet. Wir sind Menschen, miteinander unterwegs. Und die sexuelle Orientierung ist nicht wirklich wichtig. Wir wollen auch keine Schwulengemeinde sein, wie wir auch keine geschiedenen Gemeinde sind und keine Frauengemeinde und keine Männergemeinde. Wir sind Menschen miteinander unterwegs.
Das hat bei Ihnen auch nie Konflikte gegeben oder Erklärungsbedarf?
Doch, doch. Das war ein langer Prozess, bis wir schreiben konnten als Gemeinde. Bei uns sind alle Menschen herzlich willkommen, auch geschiedene, auch homosexuell und lesbisch empfindende und praktizierende Menschen. Es durfte sogar nicht einmal auf der gleichen Linie stehen, geschieden und homosexuell. Also es ist ein Prozess, der mein Vorgänger sehr gut begleitet und initiiert hat, der das möglich machte, das auf der Homepage und in unserem Prospekt so zu schreiben. Heute haben wir homosexuelle Menschen auch in Leitungsfunktion. Aber es ist nicht so, dass wir das jetzt haben müssen, sondern sie sind fähige Menschen, die ihre Funktion ausüben.
Es wird im Moment in Europa ja überall über die sogenannte Homo-Ehe gesprochen und diskutiert und teilweise eben auch gerade von Kirchenleuten, vor allem von römisch-katholischen, vehement dagegen votiert. Das lässt mich fragen, kann denn eine Ehe zwischen Schwulen oder zwischen Lesben, kann das auch eine christliche Ehe sein?
Das ist die Frage, was ist eine Ehe und was ist christlich daran? Die Kirchenordnung der Methodisten verbietet mir, eine gleichgeschlechtliche Paarbeziehung zu segnen. Alle eheähnlichen Formen können nicht zelebriert werden. Das heißt aber nicht, dass eine Partnerschaft christlich gelebt werden kann. Also ich würde es nicht an das Wort Ehe binden.
Wie sieht denn eine christliche Partnerschaft eigentlich aus?
Ja, die alte Regel, die Jesus vom Alten Testament aufgenommen hat, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und in der Paarbeziehung den anderen lieben wie sich selber. Gleichwertig, achtsam, treu umgehen, das Beste für den anderen wünschen und auch tun, sich dafür einsetzen, den anderen in seiner eigenen Meinung wahrnehmen, miteinander zu Lösungen kommen, miteinander auch in die gleiche Richtung schauen. Natürlich in die Richtung auf Gott hin.
Die Kirchen und die Homosexualität. Hier gibt es keine klare Linie, auch innerhalb der einzelnen Konfessionen nicht. So positionieren sich auch römisch-katholische Christinnen und Christen sehr unterschiedlich zu Homosexualität. Oft hat das mit der Umgebungskultur zu tun. In Deutschland etwa haben 75% aller Katholikinnen und Katholiken nichts gegen Schwule oder Lesben. Letzte Woche machten ihre Offiziellen klar, sie würden niemals bei Anti-Homo-Ehen-Demos mitlaufen. Und die katholischen Laien warnen sogar davor, auf rechtsradikale Gruppen hereinzufallen. Die würden nur vorgeben, christlich-abendländische Werte zu verteidigen. Auch die Schweizer Bischöfe sprechen sich klar gegen jede Gewalt aus, wie auch gegen Diskriminierung homo-, bi- oder Transsexueller. Gegen Diskriminierung ist übrigens auch der Vatikan, erinnert Michael Brink-Schröder.
Das stand einfach in den Papieren drin und ist jahrzehntelang ignoriert worden quasi. Jetzt sagen die Bischöfe, zumindest in Deutschland, nein, das ist genau unser Ansatzpunkt. Niemand darf diskriminiert werden und darauf bauen wir auf. Und das finde ich schon als eine kleine Akzentverschiebung, die aber eine neue Richtung signalisiert. Da bin ich sehr optimistisch im Moment, auch gerade der neue Papst. der eröffnet vielleicht Möglichkeiten.
Übrigens, nach römischer Lehrmeinung handelt es sich bei schwul oder lesbisch sein auch nicht um eine Krankheit. Als sündhaft sei erst der sexuelle Vollzug anzusehen. Ein Riesenunterschied also zum ostkirchlichen Menschenbild. Der katholische Theologe Dr. Michael Brinkschröder.
In der katholischen Kirche wird argumentiert mit dem Naturrecht. Also Männer und Frauen müssen sozusagen heterosexuelle Paare bilden, Kinder bekommen. Das ist gemäß der Natur. Das ist eine Natur, die katholisch verstanden wird als Schöpfung Gottes. Und damit auch ist da eine Norm gegeben, die dem Willen Gottes entspricht. Und was dem widerspricht, nämlich die Homosexualität, ist dann wieder die Natur und wird deswegen abgelehnt. Aber die katholische Kirche hat nicht diese Schärfe in der Bekämpfung, wie sie evangelikale Christen und orthodoxe Christen im Moment zeigen.
Als Mitte Mai christliche Schwule, Lesben, Bi- und Transsexuelle aus ganz Europa nach Zug kamen, um sich im reformierten Kirchenzentrum zu treffen, da schickte ihnen der Basler Bischof Felix Gmür sogar ein freundliches Willkommenswort nach Zug. Der christkatholische Bischof schickte ein noch freundlicheres Willkommenswort. Und die reformierte Zuger Kirchenratspräsidentin kam zur Begrüßung sogar persönlich vorbei. Den Co-Präsidenten der Veranstaltung, Michael Brinkschröder, hat das sehr gefreut.
Lesbisch sein, schwul sein ist etwas, was überall auf der Welt stattfindet, was Christen und Christinnen überall auf der Welt betrifft.
Das europäische Treffen in Zug diente unter anderem auch dazu, die Vollversammlung des Ökumenischen Rats der Kirchen dieses Jahr in Korea vorzubereiten. Könnte man die Weltgemeinschaft von rund 340 Einzelkirchen dazu gewinnen, sich gemeinsam gegen homophobe Gewalt auszusprechen, das wäre weltweit ein Riesenschritt.
Man muss realistisch sein. Man kann da nicht zu viel erwarten. Westeuropäische oder nordwesteuropäische Verhältnisse werden nicht über Nacht in den Kirchen Afrikas oder Osteuropas einkehren. Was wir erreichen wollen, ist eine Übereinstimmung, dass Gewalt kein Mittel ist und dass Kirchenvertreter ab sofort auch nicht mehr zur Gewalt aufrufen, keine politischen Vorhaben unterstützen, die Homosexualität kriminalisieren oder gar die Todesstrafe einführen wollen, wie das in Uganda der Fall ist, sondern zu dem ökumenischen Prinzip Do no harm, füge niemandem ein Leid zu, stehen, das ein wichtiges Prinzip ist in internationaler Zusammenarbeit.
Gewaltlosigkeit. Das sollte doch für die Kirchen konsensfähig sein. Ist es mit Blick auf Homo-, Bi- oder Transsexuelle aber nicht. Selbst das Gespräch darüber wurde im Weltkirchenrat weitgehend eingestellt. Wie auch das Gespräch über Sexualität im Allgemeinen.
Der ist in den letzten 10 Jahren ein wenig zum Erliegen gekommen. Und wir wollen das jetzt wieder anstoßen, weil es ist ein so heißes Eisen in der Weltkirche. Das führt dazu, dass Kirchen aus dem Norden und Kirchen aus dem Süden nicht mehr an einem Tisch sitzen, weil die Kirchen aus dem Süden das im Moment blockieren, wegen der Frage der Homosexualität. Es ist fast ein Zerreißpunkt für die internationale Ökumene. Da muss man miteinander reden.
Die Kulturen der Kirchen sind hier einfach sehr weit auseinander. Homosexualität changiert von Todsünde bis Normalität. Michael Brinkschröder, ist es noch ganz wichtig zu klären, dass es sich dabei ganz und gar nicht um ein rein westliches Thema handelt. Er ist froh, dass eine Gruppe aus Indien und eine weitere aus Südafrika bei der ökumenischen Vollversammlung die Schwulen- und Lesbenrechte einbringen werden.
Weil es ist wichtig, auch die Stimmen dieser christlichen Lesben- und Schwulengruppen aus dem Süden zu Gehör zu bringen, weil sonst der Vorwurf schnell erhoben wird, Homosexualität ist eine Sache des Westens, und es ist etwas Unafrikanisches oder Unasiatisches. Und das stimmt einfach nicht. Und es ist sehr klug, das auf diese Weise auch sichtbar zu machen. Es ist die fast seltene Chance, weil in Russland, in der Ukraine, in Moldawien verweigern die einfach so einen Dialog. Vermutlich werden sie das in Busan auch tun und sich dann abwenden. Aber die Chance besteht, dass sie einmal persönlich einen Kontakt erleben. Und das ist wichtig, damit das Thema Homosexualität für sie ein Gesicht bekommt und sie nicht irgendwelche Horrorfantasien haben, den Untergang ihres Landes oder ihrer Kultur. Das sind ja so Befürchtungen, wenn plötzlich das Thema Homosexualität gesellschaftlich thematisiert wird.
Am Thema Homosexualität brechen Geschlechterfragen neu auf. Gängige Rollenbilder von Mann und Frau werden in Frage gestellt. So wundert es nicht, dass der Vatikan vor der staatlichen Homo-Ehe etwa so warnt, dass er darin die Ordnung gefährdet sieht. Aber vermag eine Homo-Ehe denn wirklich die Ordnung, die Schöpfungs- und Menschenordnung ins Wanken zu bringen? Und kann das allein schon den gewaltigen Hass erklären, der Schwulen und Lesben gerade auch von Kirchenmenschen entgegenschlägt? Eingeleuchtet hat mir da noch, was die Schweizer Katholikin Danielle mir am LGBT-Forum in Zug dazu sagte.
Es geht da nicht eigentlich um spirituelle oder religiöse Fragen. Es geht eher um Angst, um Unsicherheit, um Angst vor Veränderung. Wir leben in einer Zeit, wo sich alles wahnsinnig verändert, wo man nicht mehr genau weiss, welches jetzt feste Werte sind, wo die Leute sich an etwas festhalten und am liebsten möchten, dass sich es nicht verändert. Und die Kirche, die Religionsgemeinschaften haben häufig den Aspekt davon, dass sie eben in dem Sinne eher konservativ sind, als dass sie nicht so schnell weiter fortschreiten. Und Leute, die sich dann neu mehr wollen, haben, kommen in so Gemeinschaften und dann gibt es dort so wie eine Entwicklung, dass das immer stärker wird oder dass man eigentlich so will, dass dort alles bleibt, wie es ist. Weil im Moment wir einfach in einer Zeit sind, wo man Angst hat vor Aufbrüchen, weil sowieso alles aufbricht. Und dort, ich glaube, es hat einfach mit dem zu tun, weil es ein bisschen eine Infragestellung ist von einem gängigen Familie- oder Paarbild, zwei Frauen zusammen, zwei Männer zusammen, vielleicht noch mit Kindern. Also ich habe das Gefühl, es hat mit dem ganz stark zu tun, dass sich die Leute in Frage gestellt fühlen und dass im Moment wollen die Leute Sicherheit. Für mich das Wichtige ist eigentlich also zu merken, man probiert sich an einem falschen Ort festzuhalten, wenn man homosexuelle und transgender Leute verdammt.
Mein Verdacht, dass es bei Homophobie also weniger um Glauben als um Ängste geht, scheint sich zu bestätigen. Wer glaubt, der ängstigt doch nicht. Und der sollte schon gar keine Gewalt ausüben.
Das ist doch etwas, was Christentum, Judentum und Islam auch vereint, weil alle sagen, der Mensch ist nach dem Bilde Gottes geschaffen worden und das ist die Wurzel dafür, dass wir in jedem Menschen Gott erkennen und dass jeder Mensch eine Menschenwürde hat, die wir achten müssen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.